Ah, oh, so schön, dass wir wieder da sind.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Also, dir hören die Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Hoi Simon.
Hoi Manuel.
Wir sind wieder mal im Kanal K-Studio und vereint wie früher.
Oh Manuel, ich habe mich so gefreut auf die nächste Sendung wieder mal in alter Form. Nicht, dass du das nicht gut gemacht hast. Ich habe deine Sendung zum Aarauer Skaten mit grossem Genuss gehört und bin zur Überzeugung gekommen, eigentlich müssen wir das irgendwie öfters können einbauen. Nur du musst, glaube ich, etwa einen Monat frei nehmen, dass du das anbekommst.
Oder? Ja, ich muss sagen, es war schon recht eine aufwendige Folge. Also wenn ihr sie gehört habt, dann spreadet ihr spreaden, damit sich der Aufwand auch ein bisschen gelohnt hat. Aber ich habe es gerne gemacht, aber ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder zu zweiten sind. Und ich jetzt ganz gelassen darf eine Geschichte hören von dir, weil du hast in der Ferien noch etwas zusammengebaut, sozusagen, eine Geschichte vorbereitet.
Genau, ich habe ein bisschen Musik gefunden und ich erzähle dir heute gerne eine Geschichte.
Ja, wieder mal klassisch Geschichten aus Aarau.
Mhm. In dieser Geschichte werden wir uns ein bisschen wieder in einen Teil von der Aarau begeben, wo wir noch nicht gewesen sind bisher. Und zwar lade ich dich jetzt auch ein, mit mir auf den Hungerberg zu gehen.
Der Hungerberg?
Der Hungerberg, für die, die den vielleicht nicht kennen, das ist der Hügel, kann man glaube ich sagen. So ein vorgelagerter Hügel vor den ersten Jura-Bergen. Gerade vis-à-vis von der Kettenbrücke fällt das an, beim berühmten Alpenzeiger, dem Aussichtspunkt, und zieht sich dann so Richtung Erlischbach und bis Küttingen gehen zum Schiessplatz für die, die vielleicht von weiter weg sind und dort mal Militärdienst gemacht haben. Also wir reden so über das Waldstück, das sich dort drüber zieht. Und bewegen uns über den Hügel hier. Weil im Spätherbst 1817 ist dort eine besondere Spezialistin am Werk. Es ist Katharina Beutler aus Schwaben und die ist in Aarau als Routengängerin unterwegs.
Okay.
Weißt du, was eine Routengängerin macht?
Keine Ahnung. Ich habe jetzt als allererstes an Maienzug gedacht, weil Maien ja so, glaub, auch so Routen sind. Aber keine Ahnung, was eine Routengängerin ist.
Ja, eine Routengängerin tut mit, in dem Sinn mit einer Wünschelrute, also so einem Stück Holz, Bodenschätze aufspüren. Zum Beispiel Wasseradern oder eben auch anders. Und sie, Katharina Beutler, bei ihr geht es weniger um Wasseradern. Für die ist sie auch schon unterwegs gewesen, und zwar im Zelgli. Sie hat jetzt eine verborgene Wasserströme entdecken. Am Hungerberg ist es aber um etwas anderes gegangen, und zwar um Eisenerz.
Okay. Ja.
Katharina Beutler soll Eisenerzlager ausfindig machen, mit dem Ziel, dass man die gewinnbringend ausbieten kann. Sie war bereits auch schon im Sommer im Aargau unterwegs gewesen, zum Beispiel im Sulztal, wo sie Gips gesucht hat und Salz vorkommen. Vielleicht, dass du das kannst vorstellen. Anscheinend ist es so, dass es ein Gips vorkommen hat, das gespürt sie durch ein krampfhaftes Ziehen im Hals. Und Salz, dass das in der Erde verborgen ist, merkt sie am Salzgeschmack am Gaumen, wo sie hat. Interessant ist vor allem, dass der Auftraggeber von der Katharina Beutler nicht einfach irgendjemand ist, sondern der Heinrich Tschokke.
Okay.
Der ist nämlich in dieser Zeit in einem Amt, für das man ein wenig kennt. Der Tschokke ist ja Aarau weit und sicher damals auch international bekannt als grosser Pädagoge und Aufklärer, was man ja dann eben so ein bisschen mit einem rationalen Geist so verbindet, wo das irgendwie nicht so dazu passt.
Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, er muss entweder sehr gutgläubig sein oder sehr verzweifelt, dass er so eine Routengängerin angestellt hat.
Ja, mit dem Verzweifeln bist du nicht so weit weg, weil der Heinrich Tschokke ist seit 1803 Oberforst und Bergrat im Kanton Aargau und in dieser Funktion eben zuständig auch für das Montanwesen, also für den Bergbau. Und sein erklärtes Ziel ist, neuen Schwung in die Eisenerzmine am Hungerberg zu bringen.
Mhm.
Und mir ist, wo ich die Geschichte, als ich über die gestolpert bin, ein bisschen so gegangen. Erstens mal, oh krass, der Heinrich Tschokke zieht da eine Wünschelrutengängerin bei. Was mich schon erstaunt hat, das zweite, Eisenerzmine am Hungerberg.
Mhm. Also Eisenerz verbinde ich eigentlich mit den nördlicheren Gebieten, also so Herznach und noch andere Orte dort rundherum.
Ja, genau. Also im Jura hat man Eisenerz gefördert, zu verschiedenen Zeiten. Aarau ist jetzt wahrscheinlich nicht das Beispiel, das man im Aargau selber gross kennt. Aber so die Geschichte vom Bergbau ist ja eine, wo man in vielen Regionen eigentlich immer muss miterzählen muss. Im Sozialen, im Wirtschaftlichen, wenn man an Regionen in England denkt, in Deutschland, im Ruhrgebiet oder ich weiß nicht, ob du es kennst, das Erzgebirge im Osten von Deutschland, Sachsen. Dort ist das jahrhundertelang ein wichtiger Bestandteil vom Leben der Menschen. Und dass wir natürlich auch in Aarau, heute wirst du das erfahren, eben auch eine Geschichte vom Bergbau hat, das hat mich sehr erstaunt. Und über das wird es heute gehen.
Ich habe noch mehr in der Schule gelernt, dass Kiruna bekannt ist für Eisenerz. Aber das ist noch ein bisschen weiter weg.
Das wäre in Schweden, ja.
Hätte man gar nicht so weit weg müssen gehen, wenn es in Aarau auch Eisenerz gegeben hat, vielleicht? Oder einfach Pläne?
Ja, wir über die Situation vom Aargauer oder Aarauer Eisenerz, über die werde ich dir jetzt ein bisschen erzählen, wieso dass wir eben vielleicht gleich dann weiter weg haben müssen. Weil die Schweiz ist ja nicht bekannt für ihre grossen Bodenschätze. Mhm. Das wäre jetzt dafür einmal wieder Erfolg, wenn wir langsam in Frühling steuern, wo alle, die jetzt ein bisschen wollen, auch ausspannen oder gerne Podcast beim Sport oder beim Laufen hören, wo man sich sicher gut kann anhören kann, wenn man jetzt eine Runde über den Hungerberg macht und ein bisschen vom Alpenzeiger her vielleicht Richtung Küttingen so eine Runde bis Erlischbach macht oder auch kürzer und sich ein bisschen vorstellt, was auf dem Gebiet alles sich zugetragen hat. Dass man sich das jetzt ein bisschen besser vorstellen kann, wieso und wie man eigentlich am Hungerberg Erz abgebaut hat. Erz ist ja in dem Sinn im Gestein eingeschlossenes Metall. Du kannst dir so ein bisschen die Geologie am Hungerberg wie in einem Sandwich vorstellen. Die unterste Schicht ist Kalkstein. Der ist relativ hart und stabil. Das obere Brötchen zum Zudecken wäre Sandstein, der sich darüber einzieht. Und zwischen diesen beiden Lagen gibt es eine Schicht Ton, Erde, sogenannter Bolus. Und in diesem Bolus eingeschlossen und auch ausgefällt, findet sich sogenanntes Bonerz. Und Bonerz ist tatsächlich, wie du dir das vielleicht vorstellst, vom Namen an, das sind so bohnenmässige Eier und kleinere Stückchen von eisenhaltigem Erz.
Mhm.
Und um das Bonerz geht es, um die Knollen, die dort in dem Bolus eingeschlossen sind. Es gibt auch daneben vereinzelt Kalkknollen mit Eisenanteil. Die Schwierigkeit im Vergleich zu dem Bonerz im Ton innen ist, dass es sich viel schwieriger rauswaschen lässt. Und nicht ganz einfach bei dem Ganzen, wenn du jetzt so ein Flöz im Kopf hast, also so ein dickes Band von Eisenerz, das man jetzt hier abgrabt, das trifft es nicht ganz, weil das Bonerz ist sehr unterschiedlich verteilt, sehr lokal, teilweise dicker, teilweise weniger, teilweise gar nicht vorhanden, einfach innerhalb von dieser Schicht. Und auch diese Schicht von dem Ton läuft auch nicht einfach horizontal durch den Berg durch, sondern meandert durch, teilweise tiefer, teilweise höher und kommt teilweise eben auch an die Oberfläche. Seit wann Menschen bei uns angefangen haben, das Bonerz zu brauchen, das lässt sich wie in vielen Fällen nicht immer zweifelsfrei feststellen. Es gibt Behauptungen, dass bereits die Römer das genutzt hätten. Wirklich nachweisen lässt sich aber der effektive Bergbau in der Schweiz zu Römerzeiten noch nicht. Man hat Hinweise auf Verhüttungsplätze, also wo man das Eisenerz zum Beispiel eingeschmolzen hat oder Schlackefund. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass man das höchstens vereinzelt gemacht hat, also Bonerz gewonnen, sondern sonst Erzklumpen vor allem importiert hat.
Mhm.
In den Raum der Schweiz damals. Erste Hinweise Auf Eisenerzabbau in unserer Region findet man von 1241 bei Wölflinschwil. Spätestens seit dem 16. und 17. Jahrhundert hat es dann auch wohl im kleinen Stil Abbau am Hungerberg gegeben.
Okay, also in dem Fall doch am Hungerberg auch.
Genau, also ab der frühen Neuzeit fängt das an, vor allem wahrscheinlich auch lokal, also und wo es einfach zugänglich war. Eben, teilweise ist das eisenerzhaltige Ton ist an die Oberfläche gekommen, das heisst, man hat das im Tagebau abgebaut, wo man es einfach erreicht hat. Mhm. Dass man da tiefe Stollen weit reingetrieben hat, das ist erst mit der Zeit dann gekommen. Das heisst, man hat vor allem die Oberfläche von dem Hungerberg in erster Linie vor allem auch von Küttingen her, im Lindengraben oder im Rombachtäli, wo es heute übrigens noch einen Erzgrubenweg gibt, hat man das abgebaut. Und ist dann vom Tagebau dann, je nachdem, weiter den Erzbänder gefolgt und hat ein bisschen probiert, die zu erreichen. Mhm. Aber das war relativ unsystematisch gewesen und vor allem für die Lokalnachfrage. Von zentraler Bedeutung eigentlich für den Erzabbau im Jura, sowohl am Hungerberg wie auch an anderen Stellen, ist das Eisenwerk Alpbruck am Rhein, also Süddeutschland, weil dort ab 1681 eben eine Schmelzhütte zur Weiterverarbeitung vom Erz entstanden ist. Und Mitgründer dort war der Basler Bürgermeister Johann Jakob Merian, wo dann auch die Vernetzung vom Erzhandel aus dem Raum von der damaligen Eidgenossenschaft auf Alpbruck vorantrieben hat. Er hat dann zum Beispiel auch das ausschliessliche Privileg bekommen, um 1725 aus der Grafschaft Baden Erz zu beziehen. Und auch 1722, also kurz zuvor, hat der Staat Bern die erste Konzession für den Bergbau am Hungerberg vergeben. Und es ist darum auch sehr wahrscheinlich, auch aufgrund von späterer Beziehung, dass eben das Bohnerz, das man abgebaut hat, im Raum von Küttingen, vom Rombachtäli, dass das über die Aare verschifft worden ist, wie du auch schon erzählt hast, die Bedeutung von der Aare als Transport als Transportweg auf Alpbruck. Mhm. Wirklich Beleg für die interessante Wirtschaftsbeziehung, wenn man das irgendwie nicht erwartet, findet man in der Mitte vom 18. Jahrhunderts. Dort ist jetzt das immer besser dokumentiert. Wie ich ja gesagt habe, hat der Staat Bern schon 1722 die erste Konzession vergeben. Und 1781 gibt es dann ein Abkommen mit dem Werk Alpbruck, wo dem der Erzabbau in unserer Gegend da gestattet. Also der Erzabbau wird dann nicht mehr da irgendwie von Lokalen beaufsichtigt und vorantrieben, sondern direkt von dem Erzwerk in Alpbruck. Im Gegenzug verpflichtet die sich, 400 Zentner Kanonenkugeln und Munition an Bern zu liefern. Ein ähnliches Abkommen gibt es dann auch aus den folgenden zwei Jahrzehnten wieder, mit dort dann aber mit dem Kloster St. Blasien. Ich weiss nicht, ob du dort auch schon warst, das liegt also südlich im Schwarzwald. Die haben nämlich das Eisenwerk Alpbruck übernommen. Mhm. Und auch da lautet der Deal weiterhin Erz gegen Munition und Kanonenkugeln.
Also heisst da, die haben dort auch Munition aus dem Erz hergestellt?
Ja, also das Erz wird dann in Alpbruck verhüttet, das Eisen gewonnen und dann weiterverarbeitet. Mhm. Das ist etwas da bei uns, was man da nicht gemacht hat, sondern das hat man weiter runter gemacht. Hat wahrscheinlich auch mit dem Standortvorteil zu tun, weil der Prozess benötigt Unmengen an Energie. Das heisst, in der Zeit vor allem Holzkohle oder Steinkohle, wenn man es gehabt hat. Vielleicht müsste man sich vorstellen, wie unsere Wälder heute würden aussehen, wenn bei uns ein Eisenverhüttungswerk gewesen wäre und man da am Hungerberg auch noch gerade das Eisen geschmolzen und verhüttet. Ich glaube, da würde übel aussehen. Aber ich weiss nicht, ob wir dann so einen schönen Buchenwald hätten dort. Aber das heisst, bei uns haben eigentlich vor allem die Leute aus der Umgebung in diesem Erzwerk gearbeitet, abgebaut und das Ganze ist dann auf Alpbruck gekommen zur Weiterverarbeitung. Wieso eigentlich die Beziehung in dieser Form? Eben, man könnte sich auch fragen, wieso macht man das, wieso verarbeitet man das Erz nicht weiter bei uns? Für Bern war das in dem Sinne ein guter Deal gewesen, weil eben Holzkohle ist rar gewesen. Auch Steinkohle ist relativ, ja, schwierig gewesen, da in unserer Region zu bekommen. Sie bekommen, was sie wollen. Also so ein Erzwerkunterhalt ist vor allem natürlich daraus, dass man Metall gewinnt für das eigene Staatswesen, zur eben Verteidigung zum Beispiel, für Munition. Und andererseits ist eben der Unterhalt von so einem Eisenerzwerk relativ kostenintensiv. Also wenn du Eisenverarbeitung in dieser Zeit willst investieren, dann gibst du relativ viel Geld aus zur Anlage von diesen, einerseits beim Abbau, also zum Stollen anlegen, um das wirtschaftlich auszubieten, mhm, und nachher auch zum Weiterverarbeiten, bis dann endlich etwas kommt. Mhm. Also du gehst relativ hohe finanzielle Risiken ein, weil wenn du ja nicht genau weißt, wie ergiebig die Lager sind, ja, kann es sein, dass du Geld ausgegeben hast und am Schluss hast du gar kein Einkommen, oder? Mhm. Darum ist das wahrscheinlich so die einfachste und bequemste Lösung für Bern, dass man das grad, die Konzession gerade vergibt und eben selber nicht als Staatswesen sich irgendwie engagiert. Mhm. Es gibt dann gleich eine Änderung. 1779 übernimmt dann Bern den Erzabbau am Hungerberg selber. Das fällt dann auch gerade ein bisschen zusammen mit der Neuorganisation vom Bergwesen im Stadt Bern, weil dort wird jetzt eine Bergwerksdirektion durch eine Bergwerkskommission ersetzt. Und ab 1792, das funktioniert offenbar auch, beliefert dann das Küttiger Erzbergwerk weiterhin auch Alpbruck mit doppelter Menge. Also man kann da durchaus etwas aus dem Boden holen. Wie fest das rentiert hat, ist noch schwer zu sagen. Bern hat im 18. Jahrhundert sehr intensiv eigentlich versucht, Bergbau zu fördern. Also auch im Oberhasli, in Lutherbrunnen. Zum Beispiel hat 1734 die Hurter und Kompanie das Recht bekommen, in Schenkenberg und Königsfelden nach Erz zu graben. Was sehr auffällig ist, ist, dass es bei diesen Konzessionen sehr viel Besitzerwechsel gegeben hat. Und so richtig in einen Export gekommen ist man also nie. Mhm. Also all die Bergwerke, die Bern besessen hat, die haben im besten Fall einen lokalen Bedarf gedeckt. Was halt lang immer noch Nachteil ausgeglichen hat, wie lange Transportwege aus dem Ausland zum Beispiel, mhm, wo ja damals noch nicht mit der Eisenbahn möglich gewesen sind. Mhm. Das Einzige, wo in Bern ein bisschen überregionale oder grössere Bedeutung hat, ist Salzgewinnung.
Salz ist, glaube ich, übrigens auch eines von den Gütern, die am meisten über die Aare transportiert wurde. Das habe ich irgendwie noch in Erinnerung von der Aarefolge.
Das ist gut möglich, ja. Die, ob es gerade in der Region sonst noch Salzwerk hat, das weiss ich jetzt gerade nicht. Aber Bern hat mehrere gehabt, in der Westschweiz vor allem. Was wir aber so ein bisschen festhalten für die frühe Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert oder bis Ende 18. Jahrhundert, dass der Erzabbau bei uns über Konzessionen von Bern gefördert worden ist, mit mäßigem wirtschaftlichem Erfolg wahrscheinlich, dass das Erz nicht in Aarau selber verhüttet worden ist, sondern dass man das eben nach Süddeutschland, nach Alpbruck geliefert hat, im Austausch gegen Munition. Und dass das relativ unsystematisch betrieben worden ist. Also man hat dort, wo man auf Erz gestoßen ist, das gefördert. Man hat das Recht, den Hungerberg wirklich an verschiedenen Stellen oberflächlich im Tagebau und mit der Zeit auch mit Stollen versucht auszubieten. Aber eben noch ohne klare Vorstellung, wo und wie man jetzt genau das Erz findet. Mhm. Wo natürlich auch dazu passt, weil das Erz so lokal verbreitet vorgekommen ist. Mhm. Das Bonerz.
Es klingt ein bisschen so, als hätte man das einfach so ein bisschen nebenbei gemacht. Vielleicht in der Hoffnung, dass man gleich mal noch auf eine grössere Erzoder trifft. Oder wie sagt man dem? Erzquelle.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Man hat das einfach ein bisschen wild betrieben. Mhm. Und das war auch ein Vorwurf gewesen oder eine Hypothek für die spätere Zeit. Weil bei dem wilden Graben im Hungerberg hat man zum Beispiel bei der Stollenanlage und den Stützkonstruktionen die nicht mega stabil gemacht. Man hat zum Beispiel teilweise auch die Abstützungen von den Stollengängen auf der weichen Tonerde gemacht, mhm. statt zum Beispiel auf dem harten Kalkstein. Mit dem, wenn man das anders eben so gelöst hat, auf dem Kalkstein das abgestützt, wären natürlich die Stollen stabiler gestanden. Gleichzeitig hat man auch die tonhaltige Erde, wo das Erz ja drinnen ist, auch viel systematischer können ausbieten. Da hat man aber in dem Sinne nicht eine klare Vorstellung gehabt davon. Auch zum Beispiel das eindringende Wasser durch den Sandstein und Ton, das hat man nicht wirklich können lösen. Das hat dann auch dazu geführt, dass natürlich die Stollen auch mal wieder zusammengefallen sind, dass es eine Schlammlawine gegeben hat. Also es war eine gefährliche Sache gewesen und man hat teilweise durch die unsachgemäße Anlage, wo man natürlich nicht besser gewusst hat, auch teilweise nach einem verspäteren Projekt ja, den Abbau verunmöglicht. Mhm. Auch eine Schwierigkeit, die noch nie gelöst oder gut gelöst war, ist die Wetterregulierung in diesen Stollen. Also wenn man dann wirklich anfängt, in den Berg vordringen und nicht mehr im Tagebau, sondern eben im Untertagebau das Erz abbauen, brauchen die Leute auch Luft, die dort arbeiten. Das heisst, man muss die Luftzufuhr regulieren, in der Regel mit zusätzlichen Stollen, die eine Luftzirkulation ermöglichen. Das hat es in dem Sinne auch noch nicht gegeben. Und man kann vielleicht ein bisschen sagen oder zusammenfassen, man hat sich vor allem mit den low-hanging fruits wahrscheinlich begnügt und alles andere mal so weit betrieben, bis es dann halt wieder kollabiert ist. Und ja, in dem Sinn nicht viel weiter. Mm.
Ja, wir wissen ja, dass in dieser Zeit Baumwolle eigentlich so der Rohstoff war, der vor allem Geld eingebracht hat. Und ja, eben darum habe ich vorher gedacht, dass Erz so, ja, so ein Nebengeschäft vielleicht war, wo man vielleicht nicht mega fest darauf angewiesen war, aber vielleicht die Hoffnung hatte, dass ja Baumwolle nicht auf ewig bleibt und man auch noch andere Einkünfte könnte haben.
Ja, das ist tatsächlich so. Also in den Anfängen, wir sind ja jetzt in der Zeit, wo Baumwolle oder so die Protoindustrie mit Baumwollverarbeitung aufkommt oder in Heimarbeit Leute in der Landwirtschaft am Abend noch einen Zusatzverdienst können erwirtschaften. Dort hat es in Regionen, wo das nicht so ausprägt war, ist tatsächlich Bergbau auch eine Nebenbetätigung gewesen.
Okay.
Also, das hat man können beobachten oder auch in Aarau kommt man dann nachher ein bisschen dazu. Es gibt Listen von der Beschäftigung aus dieser Zeit, wo man das ein bisschen sieht. Also, der Bergbau dort, das ist nicht ein 100%-Job für viele, sondern eine Saison oder eine Nebenarbeit.
Okay. Klingt trotzdem anstrengend.
Ja, es war sicher gewesen, ja. Aus dieser Zeit, 1792, ist übrigens auch das erste Beispiel für Industrieunfall aus im Zusammenhang mit dem Bergbau. Weil 1792 muss Bern Daniel Pfleger, von dem haben wir es schon in der Revolutionsfolge, und er so der Kopf von dieser Revolution ist. Bern muss ihm als Besitzer vom Rombach-Täli-Hof eine Summe von 200 Gulden zahlen, weil seine Schlammlawine von einem Stolleneingang her seine Wiese überflutet haben.
Okay, immerhin nur eine Wiese. Ich hätte schon gedacht, dass irgendwie seine Arbeiterschaft gerade noch mit überflutet worden ist.
Nein. Ja, er selber hat in dem Sinn ja niemand beschäftigt, aber er hat doch auch ein Interesse gehabt. Man hat ihm nämlich gleichzeitig auch noch 106 Gulden im Jahr gezahlt für ein Durchfuhrrecht und einen Abladeplatz. Also in dem Rombach-Täli, dort ist Eisenerz gefördert worden, wo man für die, die sehr findig sind, ich bin schlecht, so geologische Aufbrüche oder so in der Landschaft zu erkennen, aber es sollte durchaus noch möglich sein.
Also dass man sieht, wo das abgebaut worden ist.
Genau. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auf dem Weg bist oder das mal vielleicht mit dieser Folge dann gehst schauen, gibt immer wieder Geländevertiefungen oder Abschutthalden von diesen Aushüben, wo man bis heute noch muss sehen.
Okay.
Offenbar vor allem im Lindengraben, wo gegen Küttingen zuläuft, aber eben darauf dort, Rombach-Täli, sollte das noch sichtbar sein. Ja, jetzt, was ist das schon gewesen? Weil es tönt ja jetzt irgendwie so, wie wenn das irgendwie einfach so ein wildes Graben ist und irgendwie nicht viel dabei rausschaut. Tatsächlich erfährt der Aarauer Bergbau noch einen Professionalisierungsschub.
Mhm.
Und zwar in den 1790er Jahren. In dieser Zeit spannen nämlich zwei Freunde zusammen, um den Erzbau zu professionalisieren und vor allem auch nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu betreiben. Der eine von diesen beiden Herren ist der Johann Samuel Gruner aus Bern. Der ist wahrscheinlich einer der Experten, wenn es um Geologie und Bergbau geht in dieser Zeit, auch im Raum der Schweiz. Er ist nämlich mit einem Stipendium vom Staat Bern zuerst nach Göttingen geschickt worden, was damals eine der führenden Universitäten da war in Europa, wenn es auch vor allem darum geht, eine angewandte Wissenschaft zu betreiben. Und hat dann anschliessend noch in Sachsen an der Bergakademie Freiberg, das liegt eben mitten in dem Erzgebirge, noch mehrere Semester studiert.
Bergakademie klingt so wichtig.
Ja, ich kann dir schon ein bisschen sagen, was er dort gelernt hat. Er hat sich dort mit Eisenhüttenkunde beschäftigt, mit metallurgischer Chemie, mit Geognosie, also so ein bisschen, ich nehme an, das ist so eine Geologie, Geografie, Analyse von den Schichtungen, so. Bergbaukunst, Maschinenbau und auch Erzaufbereitung. Also er ist auf einer sehr breiten Ebene bewandert und kommt wirklich an der besten Lehranstalt von dieser Zeit in diesem Bereich seine Ausbildung über. Der Gruner lernt in diesem Studium, vielleicht um dir zu illustrieren, was das für Leute sind und wie der Bergbau in dieser Zeit eben auch von anderen frequentiert wird, noch andere Kommilitonen kennen. Zum Beispiel auch der James Watt.
Mhm.
Das ist der Sohn von dem James Watt, der in England Dampfmaschinen so verbessert hat, und zwar für die Erzminen dort, mit dem Ziel, Wasser können abpumpen.
Okay, ja.
Was so eine erste Anwendung von der frühen Dampfmaschine war, oder? Dass man da aus dem, das Wasser, das in den Erzminen sich sammelt, dass man das wieder los wird.
Okay, ja.
Und dem sein Sohn studiert eben auch mit dem Johann Samuel Gruner. Für uns aber relevanter ist eine andere Bekanntschaft mit einem Aarauer. Kennst du einen Aarauer, der in irgendeinem Zusammenhang mit Bergbau, mit unterirdischen Bauwerk oder Stollen steht?
Ja, ja, jetzt gedacht, dass die Stollen irgendwann noch erwähnt werden. Ich habe jetzt immer ein bisschen an die gedacht. Du meinst die Meierstollen, oder?
Ja.
Ja,
genau. Der Johann Rudolf Meier, der Sohn.
Es gibt so viele Johann Rudolfs.
Ja, der Johann Rudolf Meier Sohn, sein Vater heisst ja Johann Rudolf, der ist, wie du sagst, der Erbauer von dem weit verzweigten Stollensystem unter der Stadt Aarau, mit dem er einerseits Sumpfgebiet trockengelegt hat und das aber auch andererseits nach mehreren Ausbauspritten gebraucht hat, um Wasser zu sammeln für seine Seidenbandfärberei. Oder dann nachher auch als Wasserantrieb für seine Seidenbandfabrik. Der Meierstollen, der entsteht schon in den Anfängen so um 1791 und zieht sich dann über ein gutes Jahrzehnt hin, der Ausbau. Und eben der Johann Rudolf Meier lernt den Johann Samuel Gruner in Freiberg kennen. Und weil der Gruner nach seinem Studium zuerst mal ohne Anstellung ist und ein bisschen auf Gönner angewiesen ist, geht er zuerst nach Bern, wo er ein bisschen unterhalten wird, kommt dann aber ziemlich schnell, Anfang 1790er Jahre, auf Aarau zu der Familie Meier, wo er Unterkunft bekommt. Er kommt 1792 auf Aarau, das heisst, das Projekt von der Meierstollen sind dort wahrscheinlich schon angefangen gewesen, durch den Johann Rudolf selber. Dass der Johann Samuel Gruner dort aber auch mitbeteiligt war, ist sehr wahrscheinlich, weil die zwei realisieren jetzt Anfang 1790er Jahre noch verschiedene Projekte zusammen. Gerade eines der ersten Sachen, die der Gruner mit dem Meier zusammen vorantreibt, ist das Erstellen von einem Relief von der Schweiz im Massstab 1 zu 60'000, wo dann etwa 15 Meter lang war und 5 Meter tief. Also ein riesen Relief, wo sie beide auch die Schweiz bereisen, geologische Analysen machen, Gesteinsschichtungen anschauen, Mineralien bestimmen, die dann sollen in das Relief einfliessen. Und das Relief, geht man davon aus, wo dann fertiggestellt wird, wird dann auch zur Grundlage für den Atlas Suisse, wo der Johann Rudolf Meyer Vater zwischen 1796 und 1802 dann publiziert. Mhm. Also dort mit ihren Studienreisen, die die beiden unternehmen, tragen sie sicher auch zum Klingen von dem bei. 1795 dort tritt dann der Grunerei in unsere Bergbaugeschichte, weil er dort zum Direktor von der Küttiger Eisenbergwerk ernannt wird. Und gerade im gleichen Jahr fährt er mit vollem Elan an. Er leitet nämlich der Berner Regierung einen Entwurf zur Anlage von einer Eisenschmelzhütte bei Aarau vor, wo aber dann nie realisiert wird. Sein Ziel ist aber, dass man Wertschöpfung wahrscheinlich in der Region haltet und macht, also dass man das Erz nicht einfach nur da abbauen lässt und nach Alpbruck bringt, sondern das möglichst auch gerade selber kann weiterverarbeiten. Seine Absicht ist vor allem, dass man das Bergwerk wieder rentabel gestaltet, weil eben die Schwierigkeiten, die mit dem Abbau damals verbunden waren, das haben wir jetzt schon besprochen gehabt. Die Familie Meyer und der Gruner sind aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit eigenen wirtschaftlichen Interessen an dieser Neugestaltung gewesen, weil wahrscheinlich schon bereits 1798, gerade vor Ende vom Ancien Regime und der Helvetischen Republik, muss der Johann Rudolf Meyer Vater von seinem Landsitz in der Rebhalde, jenseits der Aare, mit einem eigenen Stollen angefangen haben graben.
Okay.
Also auch die Familie Meyer fährt mit einem sogenannten Meyerstollen an, Bergbau zu betreiben. Und interessant ist, dass aus dieser Zeit jetzt, von 1799, eben auch einmal eine Zahlliste vorhanden ist, die ein bisschen die Ausmasse von dem Bergbau in dieser Zeit zeigt. Das hast ja du auch schon gefragt, so ein bisschen von der Beschäftigung, oder? Mhm. Wie viele sind da genau beteiligt gewesen? Und die Liste gibt Auskunft aus 2 Wochen im Mai. Dort waren 41 Bergmänner beschäftigt, 22 davon voll. Mhm. Das heisst etwa die Hälfte. Mhm. Die haben innerhalb von 2 Wochen 9 bis 12 Schichten geleistet. Also dort war für die Hälfte etwa ein Vollerwerb drin gewesen, aber auch ein Teil, wo eben da nur mit Teilzeit geschafft hat, kann man sagen. Das ist eben, wie ich dir ja vorher gesagt habe, recht typisch gewesen, weil viele von diesen Bergleuten auch neben einem Erwerb in der Landwirtschaft gehabt haben, vielleicht noch einen eigenen Hof. Das sieht man auch ein bisschen an den Namen. Das sind Küttiger-Namen, die dort beschäftigt sind. Wehrli taucht mehrfach auf. Rot, Blattner, Irisma, Dubs, Bircher. Also sehr wahrscheinlich wirklich Leute aus Küttigen oder der Region, die dort nebendran noch gearbeitet haben. Also nicht irgendwie ausländische Bergbauspezialisten oder Bergleute, die man da angeschafft hat. Es hat auch mehrere Verdinghauer, also solche, die gegen als Taglöhner, kann man in dem Sinn auch sagen, beschäftigt gewesen sind oder im Akkord. Also da hat man je nach Bedarf oder je nach Möglichkeiten, wie man gefördert hat, wie viel Absatzmöglichkeiten man hatte, hat man mal mehr oder mal weniger Leute gebraucht. Mhm. Und da nicht irgendwie eine Vollmannschaft gehabt. Der Ausbruch von der Helvetischen Republik, wo jetzt auch politischen Zäsur ist, hat für den Bergbau nur vor allem auf organisatorischer Ebene etwas geändert. Es ist dann eine zentrale Bergwerksadministration gegründet worden, die jetzt den Bergbau in der Helvetik organisiert und geleitet hat. Und der Gruner, der ja schon Direktor von diesen Eisenwerk Küttigen ist, ist dort dann Mitglied von der Direktion von dem helvetischen Bergbau geworden und 1802 sogar noch zum Oberberghauptmann. Was für ein geiler Titel. Ja. Oberberghauptmann von allen helvetischen Berg- und Salzwerken. Mhm. Also er hat wahrscheinlich als Protégé von der Familie Meyer da ein bisschen den Karriereaufstieg geschafft vom Studienabgänger ohne Anschlussmöglichkeit Anfang 1790er Jahre zum eben Oberberghauptmann 1802 von der Helvetischen Republik. die helvetische Regierung wiederum, die betreibt aber auch damals den Bergbau nicht selber, sondern verpachtet ihn. Und da öffnet sich jetzt eben Türen auch für die Familie Meier und den Johann Samuel Gruner, sich da reinzubringen. Weil schon im März 1800 hat der helvetische Finanzminister Rotblätz in einem Schreiben Direktor Gruner mitteilt, dass der Johann Rudolf Meier Vater, und jetzt zitiere ich, in seinen Reben im Aarauer Berg Eisengraben, Zitat Ende, kann. Also spätestens dann, ich habe ja vorher gesagt, das ist schon Ende Ancien Regime, aber spätestens 1800 hat er eben auch von der helvetischen Regierung die Erlaubnis dazu. Und Meier und Gruner haben auch die Stollen bei Küttigen wieder verbessern und auf neue Beine stellen. Der Hinweis dazu gibt wiederum einen Brief von der Bergwerksadministration an Finanzminister im März 1800. Dort wird mitteilt, dass sich Meier und Gruner entschlossen hätten, Zitat, dieses Werk, also der Bergbau, vom letzten Frühjahr an auf ihre Kosten fortzusetzen. Sie trieben verschiedene Versuchsarbeiten, um dadurch auf ein gutes Erzmittel zu gelangen. Es sollten aber diese Versuchsarbeiten gerade jetzt auf einen Erzbau selbst benutzt, der ganze Förderstollen mit neuem Holz verbauen, ein neues Gestangwerk für den Handlauf errichtet. Das Gestangwerk für den Handlauf, das heisst, man hatte so Wägele gehabt, um das Erz rauszuwägeln, und das ist so auf so Schiene. Also sie haben auch das auf eigene Kosten dort reinbauen lassen. Und weiter, und den Unkosten für die schon im Vorrat habenden Erze zu waschen bestritten. Das hat man natürlich auch als weiteren Schritt noch gemacht, das Erz gewaschen, wo ja noch in dem Ton innen teilweise war. Welches alles ihnen zu lastbar fiel. Nochmal Zitat. Also, sie das Schreiben an die Regierung, an den Finanzminister, ist auch mit der Bitte verbunden um staatliche Zuschüsse, nachdem Meier und Gruner auf eigene Kosten da probiert haben, das Eisenbergwerk oder die Stollen auf Vordermann zu bringen. Und der Minister hat das dann auch gemacht mit 800 Louis d'Or. Also hat da nochmal recht etwas eingeschossen. Die grosse Professionalisierung, dass jetzt das alles möglich wird, hat auch ein damit zu tun, dass bisher ja der ganze Bergbau dort eigentlich immer eben so ein bisschen auf Probieren, auf Erfahrung und gut Glück teilweise auch einfach gegraben worden ist. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, es gibt Pläne von diesen bestehenden Stollen aus dieser Zeit, da sieht man, das ist recht ausgehöhlt. Also da hat es x Stollen und Wege und Gruben gehabt, wo man gegraben hat. Aber eine erste Übersicht wird jetzt 1801 vom Johann Samuel Gruner angefertigt, wo wirklich mal eine Orientierung ermöglicht und eine Übersicht, wo jetzt eigentlich welche Stollen sind, welche das verschüttet sind, welche das zu sind, was noch offen ist und wo jetzt auch Planung ermöglicht, eben zum Beispiel zum eine Wetterregulierung zu machen, also die Luftzufuhr sinnvoll und systematisch zu regeln. Und eben auch die bestehenden Erzlager besser versuchen auszubieten. Auch in anderen Gebieten von der Eidgenossenschaft oder von der Helvetischen Republik hat das der Gruner gemacht. Zum Beispiel in Trachsel-Lauene im Lutherbrunnental hat er dort den Riss von diesen Bergwerken gezeichnet. Motivation für ihn oder auch für die helvetische Regierung, so viel Geld einzuschiessen, auch wenn ja da die Wirtschaftlichkeit eigentlich immer ein bisschen auf der Kippe ist und fragwürdig. Der Gruner schreibt dann, dass ein Grund, so solche Pläne zu machen und dass eben trotz der bisherigen wirtschaftlichen Unsicherheit vielleicht doch noch besser zu machen, dass man eben die Bergwerke braucht, um selber wirtschaftlich unabhängiger zu sein vom Ausland. Also innere Überlegung, dass eben die Helvetische Republik durch die Förderung von diesen Bergwerken sich selber kann versorgen mit den Metall, die sie braucht. Auch wenn die Kosten möglicherweise eben am Schluss gleich höher sind. Aber die Risikobereitschaft in dieser Zeit ist relativ hoch, offenbar.
Ja, voll. Ja.
Ich meine, wenn man denkt, es ist die Zeit der napoleonischen Kriege, da gibt es, glaube ich, genug Faktoren, um zu sagen, also man riskiert jetzt das, weil man wissen nicht, wie sich es entwickelt. Der Gruner profitiert in dieser Zeit sicher von der Familie Meier, die ihn da unterstützt. Es gelingt ihm, sich ein bisschen zu revanchieren, weil er zum Beispiel den Johann Rudolf Meier bei der Gründung von der Kantonsschule mit unterstützt, indem er zum Beispiel einen staatlichen Zuschuss besorgt. Mhm. Also auch dort ist der Johann Samuel Gruner mitbeteiligt indirekt. Mhm.
Das ist schon noch krass, wie so die Industriellen oder Proto-Industriellen schon überall so kleine Finger im Spiel hatten.
Ja, ich glaube, das war einfach eine Zeit gewesen, wo du jetzt gerade mit der Aufklärung, du hast noch wenig Leute, die in dem Sinn studiert sind und wo dann schnell als Unternehmer aus bürgerlichen Schichten können aufsteigen, zu Geld kommen, in der Politik wichtig werden, aber immer noch ein wenig sind, wo dann plötzlich, wenn es einen neuen Staat zu gründen gibt oder einen neuen Staat aufzubauen, wie die Helvetische Republik, wo überhaupt in Frage kommen, dort sich zu beteiligen. Mhm. Oder wo eine Perspektive plötzlich auch bekommen, oder? Wo vorher ja Politik und Regierung ein Ämter verschachern war unter den Patrizierfamilien. Mhm.
Da haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass Einkommen schon eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, um politisch mitreden in Aarau zu dieser Zeit.
Ja, vor allem sich aktiv einzubringen. Ja. Jetzt kommt 1802, wir steuern aufs Ende von der Helvetischen Republik zu. 1803 wird dann mit der Mediation von Napoleon auch der Kanton Aargau gegründet. Mhm. Und das bringt auch wieder für eigentlich all die Projekte wieder eine völlige, einen Umbruch. Mhm. Weil mit dem Ende von der Helvetischen Republik findet auch der Bergbau am Erzberg, wo ja jetzt eigentlich in der Helvetik und 1790er Jahren durch Personen wie den Gruner und vielleicht auch durch die Hilfe von Johann Rudolf Meier professionalisierter worden ist oder auf alle Fälle auch viel Geld investiert worden ist, um das rentabel zu machen und sinnvoll zu nutzen. Das ist jetzt plötzlich wieder in der Luft oder im luftleeren Raum, weil zwar ist der Kanton Aargau an einer Weiterförderung interessiert, aber schon der Gruner hat 1804 Aarau nach Bayern verlassen, weil mit dem Ende der Helvetischen Republik ist er sein Job los worden als Oberberghauptmann. Den hat es nicht mehr gegeben. Auch die Familie Meier hat da ihr Vermögen mit dem Ende der Helvetischen Republik Richtung Bayern transferiert und ihre Fabrik ebenfalls. Das heisst, der Johann Rudolf Meier sowie auch der Gruner haben Aarau verlassen und es braucht wieder neue Führung.
Ich habe gar nicht gewusst, dass die
für die Bergwerke
abgehauen sind.
Der Johann Rudolf Meier ist dann wieder zurückgekommen.
Ah, okay.
Später. Aber der Johann Samuel Gruner, der ist in Bayern geblieben und hat dann dort noch weiter eine grosse Karriere gemacht. Mhm. Dafür findet sich jetzt eben jemand Neues, wo in unsere Geschichte eintritt, die uns ja auch schon bekannt ist vom Anfang, der Heinrich Zschokke. Mhm. Er übernimmt in dem Sinn jetzt auch die Leitung von dem Eisenbergwerk Hüttigen, wo ja der Kanton weiter betreibt, als Oberforst und Bergrat. In dieser Zeit sind dann aber nur noch etwa 20 Arbeiter beschäftigt. Und das liegt auch ein bisschen da, dass trotz dem Bemühen vom Gruner die Situation zunehmend schwierig war. Und auch der Zschokke immer mehr durch das auch unter Druck gekommen ist, weil um 1803 ist noch ein Stollen im Betrieb. Der Zschokke möchte dann auch weitere Stollen wieder erschliessen und anlegen lassen, scheitert dabei aber auch. Man versucht dann 1807 den mittlerweile schon wieder stillgelegten Meierstollen gangbar zu machen. Zwar werden in dieser Zeit dann auch die Fördermengen nochmal erhöht, also man kann tatsächlich in den Anfängen 1800 bis 1807, 1808 nochmal mehr Erz aus dem Hungerberg rausholen. Aber nachher in der Folgezeit steigen gleichzeitig die finanziellen Probleme, weil es hat vor allem mit dem Absatz zu tun. Der bricht weg. Das Eisenwerk Alpbruck, das man ja als wichtigen Abnehmer kennen, eigentlich die ganze Zeit durch, also auch noch in der Helvetik. Das fährt sich an neu orientieren und bezieht viel günstigeres Erz aus Schaffhausen.
Okay.
Das heisst, das Werk Hüttigen bleibt zunehmend auf seinen geförderten Erz sitzen und kann die gar nicht mehr weiterverkaufen. Mhm. Und wie wir ja erfahren haben, hat sich schon weder die Berner Regierung noch nachher in der Helvetik jemand dafür interessiert, die Weiterverarbeitung da vor Ort zu machen oder in das zu investieren. Mhm. Vielleicht auch aus gutem Grund, wer weiss. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, bei uns hätte sich da so eine eisenverarbeitende Industrie etabliert. Ich weiss nicht, wie sich da, wie das Aarenufer oder der Hungerberg heute würde aussehen, ja, in der Region.
Und wir haben ja Zementfabriken noch gehabt.
Ja, genau, die sind dann später gekommen. Das heisst, deine Vermutung vom Anfang von der Geschichte, die sind gar nicht so falsch gewesen, dass der Jockey auf einen Wünschelroutengängerin zurückgreift, ist vielleicht durchaus ein bisschen mit Verzweiflung verbunden gewesen, weil 1816 rum ist dann das Berg stillgelegt worden, also man hat nicht mehr weiter gefördert. Und nach 1820 ist der Betrieb dann komplett eingestellt worden. Also man hat in den letzten Jahren vor allem noch das geförderte Erz versucht abzustoßen, noch zu waschen. Aber neu gefördert ist dann eigentlich gar nicht mehr geworden. Und der Heinrich Jocke, der eigentlich da doch seit Stellenantritt mehr oder weniger auch gegen das Ende angekämpft hat oder gegen das Stilllegen, ist dann zwar Oberforst und Bergrat geblieben, hat aber eigentlich sein Ressort als Bergrat ohne Inhalt noch geführt. Mhm.
Ich bin aber noch überrascht, dass er gleich auf eine Wünschelroutengängerin gesetzt hat und nicht auf so einen Oberberghauptmann oder wie der auch immer geheissen hat. Oder einfach jemand, der halt wissenschaftlich an das hingeht, aber ja, wieso nicht der Wünschelroute? Ja.
Ich glaube, das Problem ist ja am Schluss dann wirklich, dass du einfach keinen Absatz mehr gefunden hast. Mhm. Also, dass die Fördermengen sind wahrscheinlich zu klein gewesen und ja, dass man das dann, dass man muss viel in die Hand nehmen, eben, es sind ja jetzt am Schluss viele Stollen sind ja schnell wieder brachgelegen, zugegangen, haben wieder müssen neu unterhalten werden. Dort muss, glaube ich, wirklich einfach viel in den Bergbau investiert werden, dass dort etwas rausschaut. Und man kann nicht einfach nur ein bisschen an der Oberfläche graben. Mhm. Weil Professionalisierung, die hat man ja eigentlich mit dem Grunner gehabt. Also mit der Anlage sinnvoll, dass man die Wetterregulierung machen kann, dass Wasser sinnvoll abgeleitet wird. Das hat man irgendwie angebracht. Aber wenn du natürlich dein Produkt am Schluss nicht kannst verkaufen und auch nicht Mittel hast, das selber wieder zu verarbeiten, ja, was willst du? Mhm. Darum ist wahrscheinlich auch der, für die Arbeiter, die in dem Bergbau waren, wie wir aus dieser einzelnen Liste hatten, darum auch, dass die oft eben nicht voll beschäftigt waren, sondern saisonal oder je nach Bedarf. Weil abhängig von der Fördermenge, die man verkaufen kann, brauchst du mal mehr oder weniger Leute. Mhm. Also ist das, glaube ich, wirklich auch so. Oder für viele aus der Umgebung ein Nebenerwerb gewesen. Um 1820 könnte die knapp 100-jährige Geschichte von diesen Bergwerken, wenn man 1722 mit der ersten Konzession als Anfangspunkt nimmt, fertig sein. Es gibt aber sogar noch das letzte Aufbäumen. Mhm. Und zwar rund 40 Jahre später, 1859, nimmt nämlich ein Herr Vollhardt eine Analyse von dem ganzen Abbaugebiet in Angriff. Er macht das im Namen von einem Herr Munchenberger, der möchte prüfen, ob es sich lohnt, beim Aargau eine Konzession einzureichen für den Abbau von Eisenerz am Hungerberg. Der Vollhardt kommt am Schluss tatsächlich zum Ergebnis, dass der Betrieb von so einem Erzbergwerk wirtschaftlich rentabel kann sein. Er kritisiert aber eben die Probleme, die wir jetzt auch schon gehört haben, also dass die Generationen vor allem im 18. Jahrhundert eben einfach wild reingraben haben, dass sie durch das auch professionelle Stollenanlagen verunmöglicht haben für die spätere Zeit, dass das eigentlich einfach so ein Löcherhaufen ist. Mhm. Und er kommt dann aber eben gleich zum Ergebnis, dass man das immer noch retten kann. Die Konzession beim Kanton Aargau wird dann auch tatsächlich eingereicht. Anfangs 1860er Jahre aber bereits wieder aufgegeben. Also schon 1863 muss die neu gegründete Berg- und Hüttenbetrieb Aarau ihre Tore schliessen und das Handtuch werfen, und seither liegen dann definitiv die Minen still.
Mhm.
Und eben heute ist noch kaum etwas zu sehen davon.
Dann muss ich doch keine Wünschelrute auf meinen Spaziergang mitnehmen, wenn ich dort mal nach Erzgang suchen.
Ja, nein, aber du musst natürlich genug geologische Kenntnisse haben, dass du dann ja, das Bonerz erkennst, wenn du darüber gestolpert bist.
Die fehlen, glaube ich, bei mir noch ein bisschen.
Ja. Was eigentlich interessant ist, man sieht an dem Beispiel von der Aarauer Eisenerzwerk ein paar typische Merkmale allgemein vom Bergbau in der Schweiz. Das erste wäre mal, dass es eigentlich sehr wenig wirklich grosse Abbaugebiete gegeben hat. Das Lokale am Hungerberg, das passt zu ganz, ganz vielen Abbaugebieten, wo man von verschiedenen Sachen, also Schiefer, Salz, diverse Erz betrieben hat. Was man auch sieht an dem Beispiel von Eisenbergwerk Küttingen Aarau, dass eben das Montanwesen, also der Bergbau, sehr kapitalintensiv und risikoreich war, dass es halt immer relativ viel Eigenmittel gebraucht hat, bis dort mal etwas rausschaut, um wirklich gute Voraussetzungen zu haben, ohne dass gerade einfach alles zusammengeht oder schnell wieder ausgespült wird. Und da muss man natürlich verlässlich gute Absätze erzielen, oder man macht es wie der Staat Bern in der Frühneuzeit und vergibt das Ganze einfach, mhm, das Recht, Bergbau zu betreiben, und kümmert sich nicht darum und ist dann einfach zufrieden, wenn Munition und Kanonenkugeln zurückkommen. Mhm. Oder? Und das andere ist einem dann ein bisschen egal.
Mhm.
Was sicher nicht nur nachhaltig kann sein, weil eben, was das hat natürlich auch bedeutet, dass die das möglichst günstig probiert haben zu machen und sich nicht auf eine sehr gute Stollenanlage fokussiert haben. Auch ein Problem in der Schweiz war der Fachkräftemangel. In anderen Regionen haben sich durch Bergwerke, die besser gelaufen sind, es hat Akademien gegeben, wie die Bergbauakademie in Freiberg, wo natürlich eine Fachpersonen ausgebildet hat, weil eine Nachfrage gross da war. In diesem Gebiet hat es auch einen Berufsstand der Bergleute gegeben, mit eigenen Traditionen, eben auch wieder mit Know-how, wo dort generiert wird, auch in England. Etwas, wo in der Schweiz sich nie in dieser Form etabliert hat.
Ist ja etwas, was man heute in vielen Berufszweigen kennt, so der Fachkräftemangel.
Ja,
momentan
genau.
Momentan ein Wort, das man viel gehört in den Medien.
Das stimmt, aber je nachdem eben nicht nur am Mangel von Ausbildungsplätzen, oder? Und das andere, was wir jetzt auch mehrfach angesprochen haben, ist, dass eben der Bergbau insbesondere so in dieser vorindustriellen oder frühen industriellen Zeit auch bei wenig ergiebigen Quellen, wie jetzt der Hungerberg, wo ja eben mit dem Bohnerz einmal ein bisschen glücklich war, wenn man wieder Erz gefunden hat, dass der trotzdem hat können sinnvoll und mit einem gewissen Gewinn abgebaut werden, weil die lokale Nähe von so einem Bergwerk ein bisschen ausgeglichen hat, dass man nicht alles hat müssen importieren.
Mhm.
Und das ist sicher dann auch ein Punkt, was teilweise dann auch zu einem Zurückgang geführt hat, dass eben zum Beispiel Eisen und Kohle mit der Erschliessung durch die Eisenbahn billiger und einfacher aus dem Ausland können importiert werden. Also dass man das gar nicht mehr selber hat müssen weiterziehen. Und eben auch der Vorteil, den man hatte im Lokalen, dass der zusammengefallen ist. Mhm. Weil es eben nicht mehr darauf angekommen ist, wie weit her dass die Ressourcen kommen. Für mich war es so ein bisschen eine spezielle Geschichte, weil tatsächlich ich nie damit gerechnet habe, dass man Bergbau bei uns irgendwie grösser betrieben hat. Und das jetzt eine Geschichte ist, glaube ich, wo man in Aarau einfach kaum noch Spuren hat.
Ja, ich habe mir jetzt die ganze Zeit den Hungerberg so durchlöchert vorgestellt, aber irgendwie kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, dass dort so viele Löcher gegraben worden sind.
Ja, viele sind mittlerweile auch wieder zugefallen, verschüttet. Dort sieht man nicht mehr viel, ausser vielleicht noch so ein bisschen die Mulden oben drauf. Ich zeige dir mal noch einen Plan, wie das ausgesehen hat. Findet man auch relativ einfach. Eine Anlaufstelle, um so einen Eindruck zu bekommen, ist auch der Quartierverein Rombach-Täli. Dort bin ich auch ursprünglich drüber auf das Thema gekommen. Die sind nämlich schon länger dran, das Thema oder die Geschichte von dem Eisenbergwerk und dem Hungerberg und dem Rombachtäli als Förderort für Eisen, das aufzuarbeiten und auch einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dort findet man auch noch auf ihrer Homepage einiges zu dem Thema.
Okay, ja, dann gehe ich dort mal nachschauen, wie das so aussieht.
Ja, und am besten machst du mal das nächste Mal, wenn du irgendwie nicht weißt, wo du spazieren gehst, laufst du über den Hungerberg und spürst ein bisschen diese verschiedenen Zeugnisse noch nah oder versuchst dir ein bisschen vorzustellen, wie da unter dir von allen Seiten Löcher gegraben worden sind oder wie die Katharina Beutler mit der Wünschelrute genau drüber reingelaufen ist, um Heinrich Tschokke möglichst noch ein paar Erzadern zu zeigen.
Ja, Simon, danke für die Geschichte. Nächsten Monat bin ich wieder dran. Und es gibt wieder mal eine kleine Spezialfolge. Wir werden nicht im Studio aufnehmen, sondern noch einmal anders.
Ich freue mich auf die Geschichte und auch auf den Anlass für unseren nächsten Podcast.
Yes.
Bin gespannt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schönen Abend. Und dir, Manuel, tschüss.
Ciao, Simon.